Hexen, Weiber, Frauenrechte. Ein Podcast von und mit Ina Freiwald und Ilka Meyer-Telchow.
Geister kann man nicht erschießen, das liegt in ihrer Natur. Doch manche werden zu Geistern, weil sie durch Winchester-Kugeln zu Tode kamen, als sie noch am Leben waren.
Als die Geister noch am Leben waren, der neue Roman von Ilka Meyer-Telchow.
Sehr ja, schön. Hier die Fachfrau, hallo.
Ja. Liebe Freunde und Freundinnen des entspannten Podcasts, heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen. Das muss ich sagen, es beschäftigt mich persönlich schon Ewigkeit. Da habe ich noch in Lüneburg gewohnt und das kommt mir vor, als wäre es wirklich eine Ewigkeit. Da habe ich die Sachen gesammelt, die ich finden konnte zu einem Geisterhaus.
Ja.
Manche von euch kennen das vielleicht. Und es ist das bekannteste Geisterhaus der Welt, kann man sagen, oder?
Also in Amerika auf jeden Fall. Und es ist das Winchester Geisterhaus in San Jose, im Silicon Valley.
Ja, wo normalerweise immer nur so Technikkram, ja. Also es ist ja auch geisterhaft, weißt du?
Ja, finde ich
so,
auch.
So verstorbene
alter Geist und neuer Zeitgeist.
Ja, ja, Zeitgeist ist wieder ein anderes Wort, finde ich. Ne? Aber Geist, geisterhafte Stimmung. Ich finde, am gruseligsten sind immer Orte zum Beispiel wie so Schwimmbäder oder so Messen.
Krankenhäuser.
Leere, genau, wo sehr viel los war.
Ja.
Und es plötzlich leer ist.
Ja, oder so Fabriken, ne? Wo auch nichts mehr gemacht wird, wo man dann noch die Produktionsmittel sieht, die einfach da stehen bleiben, so als ob gerade die Leute gegangen sind, nur verwittert.
Ja, allerdings bei Fabriken hat man manchmal auch die Fantasie, da ist schon viel passiert ohne Menschen, ja, mhm. Eher so maschinell, aber wo so ganz viele Leute auch so Spaß hatten. Ich finde Rummelplätze auch leere, richtig gruselig.
Ja, ihr habt doch da den einen Rummelplatz da bei euch in Berlin.
Ja, ja, genau, hat mir Sven auch mal eine schöne DVD geschenkt über den Mr. Achterbahn. Ja, also das ist geisterhaft. Und insofern finde ich, Silicon Valley hat auch irgendwie, das hat schon so einen Touch, ne? Und insofern, ja. Das war natürlich, bevor es da richtig losging, als unsere Winchester-Erbin, Sarah Winchester, das Haus dort gekauft hat, Ende des 19. Jahrhunderts.
Ja, und warum hat sie es gekauft? Also sie ist die Ehefrau vom Winchester-Erben. Und die haben ja mit den Knarren ordentlich Kohle gemacht. Das waren Multimillionäre.
Aber er hat die, ja, Ex-Mann hat die tatsächlich, das Repetiergewehr ist kein Erbe. Er hat das entwickelt.
Ich dachte, der Vater von ihm hat es entwickelt.
Na, jetzt geht das schon wieder los. Aber diesmal schalten wir nicht aus.
Nein.
Also ich ihr Mann hat...
Witwe vom Gewehrfabrikanten, so.
Richtig, na, genau.
Darauf einigen wir uns jetzt.
Ja, weil ich habe hier nämlich auch noch einen ganz kleinen Rest seiner Vita ausgedruckt. Er heißt William Ward Winchester, geboren 1837, gestorben 1881. Ja, hat da diese Waffen produziert. Ich habe hier leider keinen Hinweis, ob er es selber entwickelt hat oder sein Vater. Auf jeden Fall war da richtig Kohle am Start.
Ja, die waren super, super, super reich. Aber auch nicht glücklich. Denn die Tochter verstarb ganz plötzlich. Und da haben wir beide uns gefragt, was ist das für eine Krankheit, ne? Was ist denn da los gewesen? Die Tochter verstarb ganz jung. Und da hat die Mutter natürlich schon so einen Anflug von Depression bekommen, war völlig fertig. Dann verstarb eben noch dieser Mann.
Warte mal, kurz bei der Tochter bleiben, bevor wir jetzt direkt zum Mann weiter galoppieren. Die ist am 15. Juni 1866, die Tochter Annie, wurde sie geboren und verstarb ungefähr 6 Wochen später. Und es heißt an Marasmus. Und Marasmus bedeutet, man hat nicht genug Nahrung. Und normalerweise benutzt man wirklich dieses Wort, wenn nichts zu essen da ist. Mhm. Wenn Auszehrung ist das deutsche Wort.
Also, dass sie vielleicht nicht ausreichend von der Mutter gefüttert wurde.
Genau, und das ist die Frage, die sich hier tatsächlich stellt.
Ja.
Ist das Kind an etwas Organischem gestorben, dass es Nahrung vielleicht nicht richtig aufnehmen konnte oder so etwas? Es ist ja schon
Das
sehr
gibt's
lange
auch,
her.
ja.
Oder war es so, dass die psychische Situation der Mutter dazu führte, dass sie nicht richtig für das Kind gesorgt hat?
Das sind alles Spekulationen, aber interessante Spekulationen. Also eigentlich hieß es, dass die Frau erst quasi nach dem Tod der Tochter und des Mannes depressiv wurde. Und
Ja, aber who
daraufhin,
knows, ne?
ja, das ist ja
Also.
klar, na, und daraufhin eben dort weggezogen ist und nach San Jose und dort dieses Haus gebaut hat.
Ja, genau. Sie hat es gekauft und total ausgebaut.
Ja, es war eigentlich eine Farm erstmal und hatte irgendwie nur 7 Zimmer. Und sie ist aber noch in New Haven, wo die auch herkam, wo sie auch die Fabrik hatten, da ist sie noch zu einer Geistheilerin gegangen oder Spiritistin oder Hellseherin, was auch immer. Und die hat ihr gesagt, dass die Seelen der Verstorbenen, die mit der Winchester erschossen wurden, mit diesen Kugeln, dass die sie heimsuchen und sie verflucht ist. Und sie hat nur eine Chance, aus dem Ganzen rauszukommen, wenn sie ein Haus baut für die Geister. Also sie musste die Geister da alle unterbringen. Und deshalb hat sie aus diesem kleinen Farmhaus, hat sie ein, ja, wie soll man das nennen, ein Labyrinth, ein Geisterlabyrinth, ein siebenstöckiges, bauen lassen. Und auch die Zahl 13 spielte eine große Rolle. Sie hatte
Du musst
nie mehr.
aufpassen, dass du mir nicht zu schnell bist. Du
Ja,
bist
ich
du
sage jetzt,
galoppierst so durch. Also,
lass mich kurz da den Einsatz noch sagen, da darfst du.
ja.
Nur 13 Handwerker hat sie immer beschäftigt.
Ja, wir haben da so Aspekte. Ich sage es jetzt nur einfach so. Also lass uns noch ein bisschen langsamer sein, weil die Zahl 13 kommt so mannigfach vor, dass wir das isoliert sagen können. Ja, so. Also, der Mann ist gestorben an Tuberkulose 1800, am 7. März 1881, und 3 Jahre später hat sie das Haus gekauft, das damals 8 Zimmer hatte und 161 Hektar Land. Richtig, Hektar? Ich bin mir nicht so ganz sicher mit dem Hektus. Auf jeden Fall, das Land spielt jetzt gar nicht so eine Rolle. Es war halt groß genug, dass sie das richtig fett ausbauen konnte.
Ja.
Und sie hat mit dieser Sache mit den Geistern, deshalb ist dieses Haus so bekannt geworden, weil sie dort Zimmer gebaut hat, die auf eine Art für uns richtig merkwürdig sind. Und dann gibt es eben diese Interpretationen, dass es unter anderem so war, dass sie halt eben diese Diagnose bekam von diesen Geisterleuten, sie soll aufpassen, dass diese Geister sie nicht verfolgen. Aber es ist ja eine so, oder? Eine These.
Also sie hat gesagt, sie hat sich ja mit den guten Geistern gut gestellt sozusagen. Und die, da hat sie jede Nacht eine Seance mitgehalten und die haben ihr eigentlich täglich gesagt, was sie jetzt weiterbauen lassen soll. Ne? Also es war jetzt keine Frau, die irgendwie von Haus aus irgendwie blöde war oder sowas, gar nicht. Ne? Sprach 4 Sprachen, gebildet alles. Die hat wahrscheinlich einfach einen Schock erlitten und dann ist sie zu dieser Frau und die hat ihr das geraten und dann ist sie mit den Geistern in Kontakt getreten. Und da hat sie eben Anweisungen bekommen, wie sie verrückt was bauen lassen soll, was für uns überhaupt keinen Sinn macht. Also
Für die Leute, die das Haus jetzt nicht kennen, also
ja.
man muss vielleicht mal sagen, das hatte 161 Räume verschiedener Größe. Also davon gab es 40 Schlafzimmer auf 4 Etagen. Es gab wohl ursprünglich sogar 7 Etagen und 600 Räume, aber dann war das San Francisco Erdbeben 1909 und 1906, und da ist einiges zu Bruch gegangen und sie wurde auch in diesem Rahmen verletzt, aber sie hat das überlebt.
Und das Haus ist aber nicht nur einfach merkwürdig, weil es gibt Falltüren, es gibt Treppen, die ins Nix enden, es gibt eine Tür, die nach draußen führt. Es gibt, ergibt null Sinn für Leute, die wirklich darin wohnen wollen. Und warum 40 Schlafzimmer? Weil sie jede Nacht in einem anderen Zimmer geschlafen hat, so die Legende, damit die Geister sie nicht finden.
Ja, also um es noch zu komplettieren, 47 Kamine, 17 Schornsteine, natürlich Geheimgänge und 1000 Fenster. Ich meine, für eine Frau, die da alleine mit ein paar Bediensteten
ich
lebt.
Ich habe 10.000 Fenster und 2.000 Türen.
Ja, das ist
Also
das
die
Ding.
Berichte werden immer fantastischer, je länger das Ganze her ist, muss man sagen.
Man muss aber auch unterscheiden vor und nach dem Erdbeben.
Ja.
Na, also es war vorher tatsächlich, wenn man die alten Fotos anguckt, das sieht so geil gruselig
Ja,
aus.
sieht geil gruselig aus.
Aber so um die Jahrhundertwende. Und dann war leider dieses Erdbeben und dann wurde es sozusagen nochmal neu von ihr aufgebaut, aber es war dann eben nicht mehr so, ja, 1922 ist sie gestorben und da hörte dann die Bauerei auch auf.
Sofort, die haben sofort aufgehört. Der letzte Nagel war noch nicht mal reingehauen, da sind die abgehauen. Und warum sind die überhaupt geblieben? Ich meine, die waren 38 Jahre teilweise da bei ihr beschäftigt und die sind geblieben, weil sie super gut gezahlt hat, nämlich das Doppelte von dem, was die sonst bekommen hätten. Und das war auch eine sehr kinderliebe Frau. Die Kinder haben da immer Eis bekommen und sowas. Die hat aber niemanden in das Haus reingelassen, der Legende nach, nicht mal den Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Weißt du denn, wer das damals war?
War das Lincoln?
Ich habe nämlich die Information bei mir weggeext, weil ich nicht wusste, wer das war. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Das erzählt man sich halt auch so.
Ja.
Ich glaube, da wird viel, wirklich viel dazu erzählt. Und es ist so, dass diese Sache, die Fakt ist, dass sie dort eben diese Treppen an die Decke hat bauen lassen. Eine Tür, die machst du auf, da guckst du runter, da geht's runter 6 Meter in die Tiefe oder noch tiefer. Warum hat sie das gemacht?
Um die
Na?
Geister zu verwirren.
Um die Geister zu verwirren, aber eben auch um ihnen auch eine Herberge zu bieten. So habe ich das manchmal auch gehört.
Deshalb, es durfte ja nicht aufhören. Es wurde ja angeblich 24/7 gebaut. Es durfte nicht, ne, auch nachts. Ne? Und dann hat sie ja auch die Kirchturmglocken immer läuten lassen zur Geisterstunde um Mitternacht und sowas alles. Ich glaube das nicht, dass die 24/7 da alle das kann ich mir nicht
Das halte
vorstellen.
ich auch für, das
Das
ist halt
glaube ich
dieses Ding,
nicht.
verstehst du, wie wenn einer
Ja,
erzählt das und dann erzählt der nächste mehr und der
da
nächste
kommt da
mehr und
immer
so.
noch eine Blume dazu beim Strauß. Ja,
Ganz genau. Also
das
das
glaube ich
Ding
auch nicht.
steht da. Was ich schade finde, ist, dass ich furchtbar gerne, Ilka, da mal um die Jahrhundertwende vor dem Erdbeben reinmarschiert wäre, um mir das anzugucken.
Und dann in Schwarz-Weiß.
Ja,
Für die Atmosphäre.
die Atmosphäre genau in Schwarz-Weiß, weil es einfach so eine irre Optik, die hat ja auch wahnsinnig viel Marmor da verbauen lassen. Richtig teuer Gold und Silber und Tiffany. Glas, was ja wahnsinnig teuer war damals. Aber die hatte ein Einkommen von täglich 1000 Dollar.
Ja, und das ist auch nicht nur Prunk, sondern auch noch wahnsinnig modern. Na, also das Glashaus, wo sie die Pflanzen drin hatte, da konnte man längs gehen. Der Boden konnte aber auch gleichzeitig hochklappen, sodass man da bewässern konnte und hinterher die Fliesen nicht schmutzig waren, weil die Geister mochten auch keinen Dreck wahrscheinlich. Ne? Und die hatte da auch schon Aufzüge drin und sowas. Und sie konnte auch durch so ein System irgendwie die Leute ständig informieren im Haus, das Personal. Na, also die. Das war ganz hochmodern, das Ganze. Und ich habe hier so einen schönen Artikel aus der Süddeutschen, die hat das ganz schön beschrieben. Und sie schreibt hier, dass das entgegen jeder Logik oder Praktikabilität meandernde Haus scheinbar mit eigenem Willen vor sich hin und erinnert oftmals an die paradoxen Figuren des Grafikers M.C. Escher. Da habe ich auch dran gedacht, diese Treppen und so. Und dann, ja, muss ich auch so denken. Ja.
Jetzt wegen der Zahl 13. Hast du, Ilka, du bist ja gebildeter als ich. Weißt du denn, wie es überhaupt mal dazu kam? Also es geht ja 12 Jünger, der 13. und so weiter. Daher kommt das, gell? Aus der Bibel, oder?
Ja, es ist Devils, also vom Teufel, die Jüngerzahl der Teufel sozusagen. 13.
Einfach immer einer
Satan.
mehr, so
Und sie hat
zwölf
ja auch an diesem,
Monate
genau, 13. Das ist dann immer Devil.
ist immer eins zu viel
Ja,
quasi. Ah
ja.
ja, okay. Weil ich persönlich, ich habe mal drauf geachtet, Freitag der 13. als Kind, weiß ich, oh Gott, es ist Freitag der 13.
Ja, da habe ich ja
Ich
als
hatte.
Kind habe ich da natürlich auch drauf geachtet, aber der ADAC sagt ja, da passieren nicht mehr Unfälle oder
Ich
sowas. Und
hatte am Freitag den 13. meine besten Zeiten.
siehst du?
Ja, in der Schule gute Arbeiten zurückgekriegt. Also für mich war Freitag der 13. noch nie negativ.
Nee, du, vielleicht gehörst du auch eben zur Devils-Seite,
Ah, in die andere Mannschaft meinst du?
ne? Ich
Okay.
ja, ich habe ja auch grüne Augen.
Ah, ja, okay. Aber das ist natürlich wieder ein Vorurteil, muss man sagen.
Ja, natürlich.
Also die Zahl 13, wo weißt du, wo das vorkam? Ich habe hier so eine
Ja,
Auflistung
ich
von
habe auch so eine Auflistung.
1.000.013.
Sie hat halt zum Beispiel der Kronleuchter, der hatte nur 12 Ärmchen. Da hat sie einen 13. ran schweißen lassen. Sie hat in Deckenpaneelen immer das 13 Paneele da waren. Wenn sie strukturierte Fenster hatte, wo mehrere kleine Scheiben waren, waren auch gern 13 Scheiben da drin. Irgendwelche Haken in ihrem spiritistischen Zimmer für die Mäntel der Geister, 13. Also das spielte bei ihr eine ganz große Rolle.
Ja, und sogar ihr Testament hat sie in 13 Teile aufgegliedert,
Genau.
ne? Ist natürlich auch so eine leichte Zwanghaftigkeit
Ja, auf jeden
hinter.
Fall.
Die hat ein
Zwangsneurose.
anstrengendes Leben, glaube ich.
Das denke ich mir auch, wenn die immer nur darauf bedacht ist, den Geistern Gutes zu tun und sich auf sich nicht mehr achtet, denn sie war ja recht was einsam. Da waren ja nur die Handwerker, die Bediensteten. Sie hat keinen reingelassen. Manchmal die Kinder, die haben Eis bekommen, die dahin kamen. Und ansonsten war sie schwarz, immer mit dem Schleier vorm Gesicht.
Also sie war nicht schwarz
Schwarz angezogen, schwarz
angezogen.
angezogen. Und ja, man kann sich ja den Film angucken mit Helen Mirren, Haus der Verdammten von 2018. Oder Stephen King hat sich da auch inspirieren lassen für einige Geschichten. Und für unsere drei Fragezeichen-HörerInnen, da gibt es auch eine Drei-Fragezeichen-Folge von dem Winchester-Haus.
Haus des Schreckens.
Witzig, ne?
Ja, und Stephen King, Haus der Verdammnis und das andere deutsche Titel Haus der Verdammten. Ich finde, das passt gar nicht so richtig, der Verdammten, weil
Nee,
es
die
waren ja
sind ja nicht
letztendlich
verdammt.
Opfer,
Ja,
wenn es
genau.
wirklich, ne, so
Aber
war,
Haus
was sie
der
da
Opfer hätte
gespielt
sich
haben.
nicht so gut angehört, wahrscheinlich. Ja.
Schindlers Liste.
Ja. Nee, das ist nicht gut.
Nee.
Ja. Ja, sehr interessant. Und wir beide haben uns dann natürlich auch mal aufgemacht und haben uns auch mal andere Aspekte von Spuk dann angeguckt. Das werden wir gleich noch berichten. Ich möchte aber noch mal sagen, dass es eine Biografin gibt, Mary Jo Ignoffo, und die hat über die Sarah Winchester eben, wie gesagt, eine Biografie geschrieben. Und sie sieht die Angelegenheit ein bisschen nüchterner und meinte, das finde ich aber auch ein bisschen schräg, dass die Villa unter anderem deshalb so verwinkelt ist und abrupte Sackgassen hat, weil sie beim großen Erdbeben von 1906 in Teilen eingestürzt ist. Ja klar, aber die hat ja vorher schon 7 Stockwerke da aufgesattelt und sowas alles. Das kann man nicht alles erklären mit dem Erdbeben, würde ich mal sagen. Na?
Ja.
Aber es wurde zum Beispiel auch ein wiederentdecktes Zimmer 1975 gefunden. Das finde ich auch so ein bisschen spooky. Mit kompletter Freizeiteinrichtung, bestehend aus einem Harmonium und Handwerkszeug. Es war hinter einer nachträglich eingezogenen Wand ohne Tür verborgen. Das finde ich immer so, wenn man da immer noch was findet, alleine schon toll.
Ja, das
Ne?
ist so toll, auf
Ja,
jeden
und
Fall.
die Frau
Oh.
Ignoffos meinte halt auch, dass die Sarah Winchester eventuell auch zu den Freimaurern Kontakt pflegte. Und ja, weil da diese Verwinkelungen und Unebenheiten auch Codes sein könnten, etwa aus den Shakespeare-Zitaten in ein Doppelfenster eingelassen und sowas. Aber das sind alles, da denke ich mir eher, nee, ich glaube wirklich, die hat es geglaubt mit den Geistern. Und die hat das alles gemacht, um die zu besänftigen und um ihre Ruhe zu haben. Denn sie ist ja auch super alt geworden noch, ne? Bei all
Ja,
dem
und mir ist
Stress.
aufgefallen, sie ist am 22. September 1922 gestorben. Ihr Mann ist am 22. Juni gestorben und ihre Tochter am 22. Juli.
Und du hast die Glückszahl 22,
Die
Ina
totale
Freiwald.
Glückszahl
So. Und
22.
jetzt passt mal auf, Freunde. Das will die Ina nämlich nicht wahrhaben.
Aha.
Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen, als ich das erste Bild von der Witwe gesehen habe. In jungen Jahren, wohlbemerkt, in jungen Jahren besteht schon eine Ähnlichkeit mit der uns heute sehr beliebten und bekannten Ina Freiwald auf dem Foto. Und jetzt noch die Zahl mit der 22. Das hat sie mir eben erst erzählt. Ich höre das jetzt auch so wie ihr.
Ja, und
Dass
meine
das
Neigung zu Waffen, obwohl ich ja total
Waffenneigung. Ich
friedfertig bin
glaube,
und
wir haben hier
nie
die
ein irgendwas Lebendes
Reinkarnation der
erschießen würde.
Winchester-Erben.
Aber ich habe ja lauter immer so Cowboy-Sachen
Ja,
gemacht, ne? Schon während des Studiums. Und
ja.
ich habe eine Wasserspritzpistolensammlung und so ein
Ja.
Kram. Da ist irgendwo
Ja, ich will
tief
die
in mir
Leute hier
drin.
nicht beeinflussen, aber ich habe da so meine Theorie.
Ja,
Oh, herrlich.
das Alleinesein ist auch immer mein Thema gewesen, tatsächlich. Ja.
Heute trägt sie auch schwarz.
Und ich muss dir noch kurz eine Sache erzählen, die weißt du noch nicht von
Oh
mir. Die
Mann.
würde auch in den Peinlichkeitsbereich, hätte die auch eingepasst in unsere Aufnahme. Und zwar habe ich in Daubringen gewohnt, meine Eltern haben da gebaut, das elendste Kaff der Welt, bei Gießen.
Ja.
Und es gibt dort eine Burg, Stauffenberg.
Ja.
Und es wurde erzählt, das ist von der Burg Stauffenberg, ich glaube Fetzberg, dass es da einen unterirdischen Gang gibt. Das war, die waren, konnte man so
Verbunden.
gucken hin, ja,
Ja.
so. Und in der Zeitung stand eines Morgens, man hat diesen Gang gefunden.
Ja.
Ich so, oh mein Gott. Ich habe davon immer geträumt, immer, dass es den gibt. Ich sofort ins Auto, ich war schon erwachsen, jawohl,
Ja.
dahin gefahren. Da gibt es ein Hotel. Dort gefragt, Entschuldigung, hier steht, wo ist der denn?
Ja.
Und dann haben die sich halt totgelacht, weil das war der 1. April.
Oh
Ja,
nein,
ja,
oh, wie
ja, ja,
gemein.
ja, ja.
Oh, wie gemein ist das
Und ich habe
denn?
keine Sekunde daran gezweifelt, dass der
Nee.
endlich entdeckt wurde. Ich hatte schon überlegt, wo ich den finden kann,
Oh,
möglicherweise. Übel,
Mann.
oder? Ja.
Ja, aber das ist vielleicht auch manchmal das, warum du vielleicht ja, vielleicht hast du auch Kontakt zu Geistern. Du bist da so ein bisschen empathisch und sowas alles. Man muss da Grundvoraussetzungen haben. Ich würde meinen, wir beide haben die. Denn wir haben uns nämlich noch mal hingesetzt und noch mal geschaut, was ist eigentlich Spuk? Und da haben wir eine Koryphäe quasi gefunden, ne? Und jetzt kommt gleich ganz seltsame Analogien von mir, und zwar zu der Stadt Freiburg. Ja. Ina hat den Artikel geschickt, dass es an der Uni Freiburg mal einen Studiengang gab,
Gibt's noch, gibt's noch,
2012.
gibt's noch,
Gibt's
gibt's
noch?
noch. Der ist der, ja.
Okay.
Den gibt's noch.
Den gibt es noch, okay. Ich habe das nicht gefunden, dass es den gibt. Es ist eine andere Uni, aber nicht die Uni in Freiburg. So, und da hieß es eben, was wollte ich denn da jetzt sagen? Jetzt hat sie mich unterbrochen. Naja, auf jeden
Entschuldigung,
Fall,
aber ich
das
habe
ist.
hier noch einen aktuellen Artikel von 2021, der von diesem Studiengang in Freiburg berichtet
Ja,
und den
aber wie
gibt es
heißt
noch.
die Studien? Das ist doch was mit diesem Willy Billy da, oder?
Hans Bender hat den gegründet und das ist das private Institut, das sich mit Parapsychologie auseinandersetzt. Das wurde 2012 gegründet.
Ist es dieses Willi Giss oder sowas von diesem, der das gesponsert hat?
Also, ich kenne das nur, dass man sagt, dieses Freiburger Parapsychologie-Institut,
Ja.
der Studiengang, dass man den dort belegen kann.
Ja, nicht, dass die
Und
Leute alle das jetzt machen wollen da und dann gibt es den
Institut
gar
für
nicht mehr.
Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, IGPP,
Ach,
heißt
wie
das.
cool. Ich würde den machen.
Ich
Also
auch,
da hätte ich
sofort,
richtig Bock
sofort,
drauf.
sofort.
Richtig Bock drauf.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist das viel weniger spooky, als wir denken. Das ist wahrscheinlich sehr viel, hat wahrscheinlich viel mit Religion auch zu tun, oder?
Mit
Denke ich mal.
Physik hat das bestimmt viel zu
Physik
tun.
war ich immer scheiße, muss ich sagen. Immer eine 5 in Physik. Obwohl
Ja.
heute würde mich das viel mehr interessieren. Apropos Physik, ich hab mir da was ganz Tolles angeguckt. Und zwar ist so der führende Mensch, der sich mit Spukgeschichten auskennt, das ist der Dr. Walter von Lukadu. Und den finde ich super sympathisch, muss ich sagen. Ich habe mir ganz viel jetzt über den angeguckt. Der ist null blöde, null spinnert, nix. Der ist Psychologe und auch Physiker. Und der hat gesagt, er persönlich hat noch nie einen Geist gesehen. Er würde es natürlich nicht ausschließen, wenn die Leute das so wahrnehmen. Ist es ihre Wahrnehmung? Und die Wissenschaft kann da auch nicht sagen, gibt's nicht. Aber er selber wurde schon zu diversen Spukhäusern gerufen. Und er macht das Ganze schon 30 oder 40 Jahre, muss ich lügen. Ganz sympathischer Mann. Und der hat da wirklich Geschichten erzählt. Und wie der diesen Spuk erklärt, Ina, das finde ich noch mehr spooky, als wenn man sich vorstellen würde, es gäbe Geister.
Ja,
Denn er
ich
hat,
muss noch eine Sache sagen,
ja,
bevor du das
ja.
erzählst, was ich irre finde. Ich habe gedacht, das wäre ein ganz neuer Studiengang, weil ich da, davon, dass die, der ist ja irgendwann tierisch in die Medien gegangen, dieser von dir
Ja,
erwähnte
ja.
Professor. Aber das wurde 1954 bereits gegründet für Grenzgebiete und wird jetzt seitdem weitergeführt. Also es ist wirklich alteingesessen in
Ja.
Freiburg. Und ich wusste davon aber erst keine Ahnung, damals, so vor 10 Jahren
ja.
oder 15 Jahren und fand das, dachte, es wäre ein total neues Ding. Das wollte ich nur so sagen für die
Und da Irritation. In dem Zusammenhang mit Freiburg, also erstmal ist eben dieser Studiengang da, dann habe ich dann noch was anderes gefunden, auch in Freiburg mit einem Mann, der sich da schon mit fernöstlichen Sachen und sowas schon ewig beschäftigt und der hat so einen Fonds gegründet und da kann man auch so Geisteswissenschaften, Spiritualität auch studieren, aber das ist, glaube ich, in einem Kloster, das scheint so eine Privatgeschichte eher zu sein, jetzt nicht irgendwie die Uni oder FH oder irgendwie sowas. Und dann habe ich noch einen total interessanten Reisebericht gelesen zu diesem Spukhaus und der Typ wohnt auch in Freiburg, der den geschrieben hat. Also da muss eine Hochburg sein, da müssen wir hin.
Das ja, Freiburg hat tatsächlich so, tatsächlich könnte man sich das jetzt nicht vorstellen mit Jena oder
ja,
so, weißt
genau.
du? Das stimmt schon, Freiburg hat so eine
freigeistig, ne?
Freigeistig, Freiwald,
ja.
frei, alles müssen, was mit frei anfängt.
Wir müssen dahin, die 100. Folge nehmen wir auf in mit Doktor und mit dem Dr. Luca von. Nee,
der ist ja vollkommen happy mit Kameras, ne? Der ist ja sehr kameratauglich, auch so wie er aussieht. Der sieht ja aus wie der Wissenschaftler, wie man sich den konstruieren würde. Und durch Freiburg läuft ja auch so das Wasser durch ja. die Stadt. Ne? Das passt ja. ja alles so prima ja. zusammen.
Ja, das passt alles gut. Und dann könnten wir da die Aufnahme da in dem Stadtpark machen. Das auch
du hast mir doch bei der Sprachnachricht erzählt, dass du das so interessant fandst, was er erzählt hat.
Mhm.
Von wegen, wie die Sachen miteinander wirken energetisch. Ja. Wie der genau. das erklärt.
Ja, genau. Ich gebe euch jetzt das Beispiel und dann werde ich euch sagen, wie das physikalisch was da passiert. Es war so. Er gibt ein Beispiel und zwar, ein Chef sagt zu seiner Belegschaft, ich fahre jetzt in den Urlaub, ruft mich nur, wenn es brennt. Der Mann fährt vom Hof, guckt nochmal nach oben, schon qualmt es aus seinem Büro. So, dann entstehen verschiedene Brände, kann sich niemand erklären, Sachverständige vor Ort, Versicherung vor Ort, hoher Schaden, Polizei vor Ort. Keiner weiß, wie das alles passiert ist. Irgendwann sagen die, das spukt hier, wir müssen den Doktor jetzt hier, Walter von Lukadu, den werden wir jetzt hier beauftragen. Er kommt dahin, lässt sich das alles erzählen und fragt als erstes, welche Person ist immer zugegen, wenn das passiert. Und es stellt sich raus, dass tatsächlich immer eine Person dann in dem Raum ist und das ist eine Praktikantin. Diese Praktikantin hat persönliche Probleme und der Chef ist für sie sowas wie so eine Vaterfigur. Und sie ist eigentlich so ein bisschen nervös, weil er auch in Urlaub gefahren ist und sowas alles. Dann kommt die Ehefrau noch dazu und will nach dem Rechten gucken. Und dann fängt die Jalousie, die Alu-Jalousie an zu brennen. So. Und alle fragen sich natürlich, was ist da los? Und dann sagt der Doktor, haben Sie sich mal überlegt, dass das Wort Jalousien von Jaloux heißt eifersüchtig im Französischen. Fällt Ihnen dazu was ein? Und dann mich rieselt es richtig, wenn ich das erzähle. Und dann stellt sich eben raus, dass diese Praktikantin, also die hat das nicht angezündet oder sowas. Ne? Es ist immer noch natürlich ein Rätsel, wie kann die Brände auslösen? So, und da gibt es eben physikalische Phänomene, die er eben untersucht hat in all den Jahren. Er sagt, in all den Jahren gab es noch nicht einen Geist, der dafür verantwortlich war, sondern es sind, und das ist jetzt wirklich das, was mich gruselt. Du kannst deine persönlichen Probleme so auslagern, so sagen, ich habe da nichts mit zu tun, das ist nicht meins. Du kannst es so auslagern, dass physikalische Phänomene entstehen, dass ein Brand entsteht, dass ein Glas kaputt geht, dass ein Fenster zuknallt, ohne kausalen Hintergrund. Und das nennt sich Bindungsverschränkung in der Physik. Zum Beispiel, wenn man jetzt zwei Murmeln hat und man dreht die Murmeln gleichzeitig, werden die sich immer auf eine bestimmte Richtung, wenn die eine nach da dreht, muss die andere immer nach da drehen. Es gibt insofern keinen kausalen Hintergrund dafür. Das ist eine Kausalgeschichte in sich. Ne?
Wie die Dinge miteinander verbunden
genau,
sind sozusagen
genau.
und Einfluss aufeinander nehmen,
ganz
energetisch.
Genau, ganz
so
genau.
funktionieren ja auch Aufstellungen. Ja, dieses ganz wissende
genau.
Feld, ne, kann ja nur so funktionieren, dass das Thema plötzlich, man sagt auch immer, das Thema ist jetzt im Raum.
Ja,
Ne?
genau.
Es
Oh,
wird
mich
sozusagen,
rieselt das so.
ja, es wird etabliert. Der Professor, ich kann mir den Namen nicht merken, dieser mit dem schönen Namen.
Walter von Lukadu.
Ach, herrlich ist das,
Ja,
oder?
Lucky. Wir sagen Lucky einfach.
Lucky. Ja, Lucky hat mal erzählt, ich habe mal eine Reportage gesehen, schon ewig her, und ich habe
Ja.
sie leider nicht mehr gefunden. Da ging es auch um die, genau exakt um diesen Studiengang und wie die halt immer wieder irgendwo hingerufen werden und davon erzählen, wie sie selektieren. Ah, das ist für uns interessant, das ist jetzt wirklich Quatsch, so.
Oder es ist auch mal wirklich jemand mit einer Geist, also wirklich ein Krank. Es gibt ja auch Leute, die einfach dissoziative Störungen haben
Ja,
durch
genau.
Geisteskrankheiten, ne?
Richtig, und
Das
da eben zu
checkt er vorher
selektieren,
ab.
was wir kommen ja nicht überall
Ja.
hin. So. Und da waren halt zwei Urlauberinnen in Italien in einem kleinen Ort oder Frankreich, da geht schon los. Also ist egal, ein kleiner Ort im Süden irgendwo. Und es war so, dass die in diesem Ferienhaus übernachtet haben und dass da wundersame Dinge passierten. Die Lampen gingen an und aus. Es waren noch so ein paar Sachen, es hat irgendwo gescheppert. Und dann haben die angefangen und haben gedacht, Mensch, hier sind ja Geister. Ist ja völlig verrückt. Und dann haben sie dort gefragt und dann sagten die, es wäre dort in der Grube, wären mal hunderte von Leuten ums Leben gekommen. Und dann haben die gedacht, okay, das ist jetzt richtig spannend, dass die sich hier wieder manifestieren. Jetzt rufen wir da den Professor an. Und die sind da auch wirklich hin und haben dann halt auch genau das, was du sagst, gesagt, es ist immer der einen passiert.
Ja.
Und sie hätte ihre Energie sozusagen dahin mitgenommen und hat da,
Ich zeige
Ilka,
Ihnen
zeig mir
gerade
ihren
meine
Arm,
Gänsehaut, die Haare stellen sich auf.
hat dadurch dafür gesorgt, dass sich das dort entlädt sozusagen. Aber ich denke oder wir denken, hatten wir im Vorfeld, glaube ich, auch schon festgestellt, dass es natürlich Orte gibt, wo das prädestiniert ist, dass das da passieren kann, während es bei anderen Orten, wären die jetzt nach Las Vegas gefahren vielleicht oder so, wäre das nicht passiert.
Das glaube ich auch.
Ne?
Also erstmal, wem passiert es denn überhaupt? Also das passiert ja nicht jeder oder jedem. Also
Ja.
erstmal muss man, das sind normale Leute. Also die haben jetzt nicht irgendwie eine Geist, die sind jetzt nicht irgendwie psychisch auffällig oder so. Ganz stinknormale Leute. Und die müssen eine Dissoziationsbereitschaft haben. Es sind oft kreative Leute oder Leute so wie wir, die mit sich in inneren Dialog gehen. Ina und ich, wir gehen mit uns selbst in inneren Dialog oder eben Künstler und so. Einfach Leute, die offen sind, sage ich mal so, die auch wahrscheinlich einfach
Durchlässig.
durchlässig fürs Kreative offen, weil nur wer kreativ ist, der muss eine Verbindung nach oben haben. Das ist einfach so. Und dann gibt es eine Externalisierung. Und zwar, das sind Leute, die sich die Dinge vom Hals halten. Also ich bin nicht das Problem, ne? Und das sind oft normale Alltagsgeschichten, die dann einfach passieren. Wie gesagt, so ein Glas fällt um oder sowas. Dann muss es natürlich auch immer einen Beobachter geben, ne, der das überhaupt alles mitbekommt. Und die Leute, wenn er jetzt irgendwo hinkommt und sagt, die Leute sagen, hier bei mir spukt es, dann sagt er, bei Ihnen spukt es ja, dann seien Sie froh, Sie sind nicht krank, sagt er als erstes. Das finde ich total super. Aber bitte, wie geil ist das, dass du das so von dir wegschubsen kannst? Ich meine, wir kennen das ja, man ist krank. Na, Ina und ich sagen immer, warum sind wir krank? Wir gehen immer auf die psychische Ebene und sagen immer, was lässt mich hier krank werden? Da gucken wir immer, das koppeln wir nicht ab. Wir koppeln nicht Körper und Seele voneinander ab. Und das finde ich so spannend, dass du nicht nur psychosomatisch sagen kannst, sondern du kannst das Ganze auch noch auf deine Wohnung auslagern, ne? Oder vielleicht auch auf deine Tiere. Oh Gott, wenn die Tiere krank werden, vielleicht kommt es auch von dir, ne? Das ist doch
Naja,
verrückt,
klar, systemisch
ne?
gedacht ist es ja so, dass man immer davon ausgeht, dass die Dinge aufeinander Einfluss nehmen
Ja.
und dass auch Tote zum Beispiel viel, viel Einfluss auf Systeme haben.
Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass
Ne?
sie auch manchmal verschwiegen werden oder ihre Sorgen nicht angeguckt wurden oder so.
Naja, oder für das System sehr wichtig waren
Ja,
und
ja.
deshalb immer irgendwie ihre Macht behalten, ne? Ihre machtvolle Stellung.
Und der hat auch noch mal gesagt, wie dieser Spuk oft vonstatten geht. Nur, dass die HörerInnen mal wissen, falls sie das auch haben. Weil das eine hast du garantiert auch. Pass auf. Und zwar nennt sich das Mimikriegeräusche. Hört sich an, als wenn Alltagssituationen passieren. Also zum Beispiel, du bist auf Toilette und denkst, hä, wieso geht denn mein Rechner an und der Rechner ist gar nicht angegangen? Ne? Das sind Mimikry-Geräusche. Das hat was mit dem Gehirn zu tun. Einfach, dass das Gehirn glaubt, ne? Wenn dein Mann immer da in dem Sessel gesessen hat, dann siehst du den auch irgendwann, weil das Gehirn das einfach so abspult. Ne? Mhm. Also diese Mimikry-Geräusche, das habe ich zum Beispiel gehabt, als meine Tochter geboren wurde und ich habe mir die Haare geföhnt. Weißt du, wenn die ganz klein sind, dann traut man sich doch gar nicht von ihnen wegzugehen. Und dann habe ich immer in diesen Föhngeräuschen Babyschreien hören. Weißt du, so, da war das nur der Föhn, hat das Gehirn gemacht, weil ich so überempfindlich war. Ne? Mhm. Weil ich so fokussiert war aufs Baby. Mhm. Ja, oder Bewegung von Gegenständen kann es geben. Flüssigkeiten im Raum plötzlich, war nicht der Hund, der dahin gepinkelt hat. Ne? Brände und auch aus Material, was eigentlich nicht brennbar ist. Das ist so unglaublich. Ne? Und dazu muss man sagen, der Luca, du, der wird ja, der kommt wirklich nur, wenn es für ihn interessant ist, weil das ist ein weltweiter anerkannter Mensch und der wird erst gerufen, wenn alle Sachverständigen schon aufgegeben haben und die Polizei. Ne?
Es gibt ja auch das Phänomen der Selbstentzündung. Um die Jahrhundertwende bis so auch wieder zwischen den Weltkriegen, da war das ja sehr angesagt, auch gerade hier in den Metropolen, dass du so Geisterbeschwörungen gemacht hast, Seancen. Ja. Gibt es immer noch, aber das war so die große Zeit, wo auch die Leute sich immer getroffen haben. Thomas Mann beschreibt irgendwie, wie er auch einmal so Geisterbeschwörern, Zitat, in die Hände gefallen ist und von einem Bekannten in so einer Villa war, wo er auch teilweise sich die Vorgänge nicht beschreiben konnte, nicht erklären konnte. Und das hat er dann in Vorträgen erzählt. Ne? Ja. Ich meine Thomas Mann, also auf uns eher nüchtern eingestellt. Aber es ist tatsächlich gesellschaftlich so anerkannt gewesen, dass es ganz üblich war, dass jeder mal irgendwie beim Tischerrücken dabei war. Ne?
Ja, ich, für mich ist das auch normal, also ein Kram. Und da sagte die Biografin eben auch, dass die Sarah Winchester wahrscheinlich auch solchen Zirkeln immer mal beigewohnt hat. Das ist ja viel weggefallen einfach auch. Ne? Ist ja nicht viel aufgeschrieben so in dem Sinne.
Das ist halt die Frage. Ne? Sie wäre auf jeden Fall der Typ gewesen. Man weiß jetzt nicht so, wie in diesem Kaff das da lebendig war. Hätte sie in Wien gewohnt oder so, ne, hätte ich mir das lebhaft gut vorstellen können. Zumal sie ja auch eine Frau gewesen wäre, die ein Teil der Gesellschaft gewesen wäre, der höheren Gesellschaft.
Die war ja auch, anfangs waren die ja auch total in der High Society. Das war ja erst, nachdem sie depressiv wurde durch den Tod der Tochter und dann noch vom Mann und dann sich eben ganz den Geistern gewidmet hat. Ne?
Ja. Ich habe mal das erlebt, wir hatten mal so eine Datscha am Ostdorfer See in Schwerin und da war eine alte Frau, die hatte das Ewigkeiten und ist gestorben. Und die hat dann, ich glaube kurz vor ihrem Tod, das im Boxer, einem sehr bekannten ostdeutschen Knastboxer, verkauft und der hat uns das verkauft und zwar sehr teuer. Und es heißt, dass die dort so Partys gemacht haben. So mit Alexander hat noch in Gläschen zerstoßene Tabletten gefunden, als wir das schon gekauft hatten. Da wurden so Porno-Sachen da gefunden. Das war ganz eklig. Ja? Ja. Und es war sehr, sehr schön da, sehr beschaulich. Und diese Frau hat da Jahrzehnte gewohnt.
Ja.
Und da wurde dann so von uns so ein bisschen wahrgenommen, dass Männer, die dort waren, dass die immer irgendwelche komischen Erfahrungen gemacht haben. Zweimal wurde geplant, 3-4 Tage dort zu bleiben und in derselben Nacht doch wieder aufgebrochen, weil es da gespukt hat.
Ah, also einfach so ein Ort, der das schon hergibt.
Verrückt, weil du hast eigentlich gedacht, ein tolles Ferienhaus mit Blick auf den Ostdorfer See.
Ja.
Und ich persönlich habe da eine Nacht übernachtet und ich habe wirklich, ich bin jetzt kein Mann, aber ich war dort mit einer männlichen Person und es ist so gewesen, dass ich den Eindruck hatte, als ob ein kalter Wind vom Eingang her kommt, so im Schlaf und mir die Beine förmlich so hochreißt. Es war wirklich wie so eine Sturmwelle. Und das habe ich wirklich, wirklich noch nicht gehabt und auch nie wieder. Und das war irgendwie so komisch. Also Alexander und ich, wir haben schon überlegt, ob wir dort irgendwie mal so eine Kerze auf dem Friedhof anzünden.
Ja, sagt man doch auch, dass man dem Geist ein Schnäpschen stellt oder...
Dass man ihr irgendwie huldigt. Und wir konnten ja gar nichts dafür. Das waren ja die Vorbesitzer, die da mit den Mädels keine Ahnung was gemacht haben. Aber ich muss nur so sagen, am Anfang, es gab mehrere Kleinigkeiten, so Sachen, die komisch waren.
Ja, und dann sind sie komisch und dann hat man ein Bild, ne?
Ja, genau. Und auf einmal auch nicht sehr fulfilling prophecy, sondern du hast so immer gedacht, ach, das ist doch Quatsch.
Ja, ja? Das
und dann
noch
war das Nächste. Und das Nächste. Und dann hatte ich da diesen komischen Traum, wo ich wirklich so dachte, wie verrückt. Ich habe nicht das erwartet, wirklich nicht.
Ja.
Ich habe gedacht, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, endlich wird sich das mal hinlegen und das ist alles, ne, Unsinn und so. Ja.
Ich habe ja ab und zu mal so Beerdigungsgesellschaften und ganz zu Anfang habe ich mich da noch mehr reingekniet, habe mit den Leuten noch gesprochen und sowas alles. Habe gefragt, um wen geht's denn überhaupt und habe dann eine Kerze aufgestellt und vielleicht noch Stuhl freigelassen oder sowas, ne? Und wo ich mich da so richtig mit beschäftigt habe, da sind auch Sachen passiert, wirklich, wo auf einmal so papp, 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 die ganzen Kaffeepackungen so aus dem Regal, ich hatte die mal eine Weile so im Glasregal liegen, fand das ganz schick und die sind dann da alle so raus und dann machte das Bumm, dann knallt ein Fenster zu und sowas alles, ne? Und da habe ich gesagt, alles klar, ich habe ja keine Angst so, ne, mit den Verstorbenen. Dann wollen wir die mal jetzt gut entlassen hier, ne? Und dann mache ich dann mal so ein Ritual und mache das Fenster dann auf und setz dann einfach eine virtuelle Lichtsäule, wenn ihr das habt, liebe Leute, ne? In gutem Glauben sagt ihr einfach, ich setze hier jetzt eine Lichtsäule, alle Seelen, die da nach oben wollen, die schicke ich nach oben. Das könnt ihr, dafür braucht ihr keinen Priester rufen. Nur mal so praktische Tipps hier.
Ich hatte sogar in der Landeszeitung einen Artikel darüber geschrieben, Ilka. Ach. Und zwar eine Regina, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, Familiensystemik. Wir sitzen im Auto unvergessen, fahren nach Hannover. Wir hatten nämlich zusammen eine Lesegruppe im Rahmen dieser Ausbildung. Die dauerte ja 3 Jahre an der Uni Lüneburg, ne? Systemische Familientherapie. Und ich sitze also mit 4 Leuten im Auto. Und sie erzählt, ja, ihr Freund wohnt auf dem Meere, gerade in Lüneburg in der Straße. Das sind ja so alte, krumme, kleine Häuser, 17. Jahrhundert so. Und sie erzählt, also ich sitze so vorne, alles klar, guck so die Autobahn, bla, bla, bla. Ja, und da habe ich meinen Freund besucht und da höre ich Stimmen aus dem Nebenzimmer und dann gehe ich da hin und da sitzt da eine Familie am Tisch.
Ach.
Und ich habe denen dann gesagt, also ihr könnt hier jetzt nicht sein. Ich dachte erst, die redet von der Familie, von ihrem Freund.
Ja.
Ja, die Mutter, der Vater, die Geschwister. Und mit der Zeit habe ich so mitgekriegt, dass da irgendwie was nicht stimmt.
Geister,
und dann hat die so
oder?
Ganz normal erzählt, dass die mit Geistern spricht.
Ah.
Und dann war ich dabei, wie sie, also sie wurde ab und zu, sie hat jetzt davon nicht gut leben können, aber hin und wieder hat sie so kleine Jobs gekriegt, wo sie so Hotels so cleanen konnte.
Ja, 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 ja.
Und da war ich dann mal dabei.
Ja.
Und habe dann auch in der Landeszeitung über sie einen Artikel schreiben dürfen.
Und hat sie, Salz in die Ecken gestreut oder was?
Nee, die stand da und hat wirklich, stelle so in leeren Raum, so jetzt kommt mal hier runter.
Ja.
Ich stand daneben, weißt du, so.
Ja, ja.
Nee, ich möchte schon. Ja, doch, doch, doch.
Ach so, sie hat richtig so Dialog gehalten.
Die hat richtig.
Oh. Ich habe nie Antworten gekriegt von den Geistern, die ich weggeschickt habe.
Ich muss auch sagen, da hat es bei mir auch schon fast so ein bisschen aufgehört.
Ja,
ja, das Nachvollziehbare. Ja. Weil ich das halt irgendwie nicht mehr so ganz klar fand.
Ja.
Ich hatte dann sensibilisiert, bei uns in Deutsch-Ewan in dem Haus. Das war 100 Jahre alt. Das war ja die alte Ziegendeckstation in Deutsch-Ewan. Und das war eines der ältesten Häuser Deutsch-Ewan. Es gab die Erdbeerfarm und unser Haus. Das war das Gesindehaus. Und da haben ja ganz viele Leute zusammen gewohnt. Und in der nächsten Generation hat sich da ein Familienvater im Garten erhängt. Und das wussten wir vorher nicht. Und zwar in einem Schuppen, der aber da nicht mehr stand. Da war ein anderer Schuppen von uns.
Ach so,
ein kleiner.
Dann war die Energie aber noch da.
Und ich hatte immer das Gefühl, aber ohne das erklären zu können, dass in einer Zimmerecke es ein komisches Gefühl für mich gab. Das war unsere, und da war das Sofa und da war der Fernseher, also normale Familien, wir gucken Fern. Und oben rechts, ich kann es nicht erklären, weil ich glaube nicht, dass der sich da aufgehängt hat. Ich weiß es aber nicht. Ja? Ich habe das aber schon immer gedacht. Da ist irgendein komisches Gefühl für mich.
Ja.
Verrückt, oder? Man kann doch sowieso auch Orte fühlen, oder?
Ja.
Man kommt in einen Raum rein und denkt so, yes, oder ein Haus. Und das ist nicht optisch, dass man denkt so, oh, das ist verfallen und alt, ich habe Angst. Ne?
Nee,
sondern man mag
das
ja auch manchmal.
Das ist ja so, dass man dann auch irgendwo Beklemmung kriegt und auf einmal denkt, ich muss die Beine in die Hand nehmen und hier wegrennen, warum auch immer. Na, man hat ja gar nichts verloren, man geht da irgendwie rein und denkt nur, oh, ich muss hier weg. Und das wird jeder doch kennen, das Gefühl. Na, das geht einfach so.
vielleicht Leute, die dem nicht so nachgehen. Also
Ja.
ich finde, das ist unterschiedlich. Ich muss noch eine Sache kurz sagen. Wir haben uns mal ein Haus angeguckt, das war in Maschen richtig unmystisch, ja. In so einem Feriengebiet, ein Bungalow in 70er Jahren gebaut, langweilig, kleine Räume. Ja,
Nix
es war
mit
völlig
Mystery.
zugewuchert und wir haben beide gedacht, da war Luzi noch klein. Das war, als wir den Schritt nach Hamburg gemacht haben, ne, von Gießen aus. Wenn die hier einmal 2 Minuten unbeobachtet ist, finden wir die nie wieder in dem Gebüsch, ne? Das kam
Ja.
also für uns gar nicht in Frage. Wir haben uns trotzdem dieses Haus angeguckt und es war so ein windiger Immobilienmakler, der Sohn von der eigentlichen Maklerin, der hat so geraucht, ja, wirkte so ein bisschen, ja, so, genau. Und wir sind aber beide, und das Interessante ist, Ilka, wenn beide was denken,
Ja.
dann ist da was dran.
Ja.
Na? Spätestens dann ist da was dran. Und ohne, dass wir vorher sowas dachten, null. Wir haben beide gedacht, hier ist was Schräges passiert. Und es gab kein Indiz dafür. Und ich, weil ich das dachte, ich wusste aber nicht, dass Alexander das auch dachte,
Du hast gefragt.
hab gesagt, wo ist denn, also ja, hier hat eine Frau gewohnt, bla bla bla. Und ich so, wieso ist die denn hier ausgezogen? Und dann sagte er, die hat im Lotto gewonnen.
Und das stimmte natürlich nicht.
Das haben wir beide nicht geglaubt. Wir
Nee.
haben beide gedacht, die hat sich da umgebracht. Ich kann es nicht erklären, aber wir haben beide gedacht, hier hat sich jemand umgebracht in diesem Haus, weil wir es natürlich auch schrecklich fanden, ne? Aber
Fehlt
ja.
nur noch, dass der Makler so dabei so raucht und so.
Ja, aber so
Komisch
dieses, ja,
kichert
die hat ein
dabei,
Lotto
ne?
gewonnen, weißt du, das
Ja.
war irgendwie so schräg, ja.
Ja. Ich meine, Leute sterben immer und meistens auch zu Hause, ne? Warum nicht? Aber
Nee,
vielleicht auch auf eine komische
es
Art.
war so
Schweres.
unangenehm da drin.
Ja.
Es war so komische Atmosphäre, wirklich. Also ich glaube, wenn du dafür ein bisschen empfänglich bist, fühlst du Räume.
Du kannst Räume fühlen, aber ich sag mal so richtig, so echten Spuk finde ich viel interessanter, so wie der Luca du das beschrieben hat, dass du das von dir quasi wegnimmst und dadurch diese Spukgeschichten erzeugst. Das finde ich noch viel geiler.
Ja, natürlich,
Ne?
das ist natürlich noch mal
Das
viel
finde ich
mehr, wenn sich
so
das.
physikalisch finde ich das einfach total fantastisch, dass das möglich ist. Ne? Also
Ja.
selbst auch Selbstentzündung, wie kann man sich selbst entzünden? Das ist doch Wahnsinn.
Ja, der hat
Ne?
das so erklärt, dass es so ist, dass dich Eindrücke prägen.
Ja.
So, das geht von außen rein.
Ja.
Und er sagte, genauso ist es umgekehrt. Es
Geht's?
geht von
Ja.
innen raus.
Ja, hast du gut einfach beschrieben. Genauso ist es auch. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch noch was anderes, sag ich mal, du in deiner Wohnung. Du hast die Sachen, die dich umgeben. Alles geht mit dir irgendwie ein Stück weit in Resonanz. Du hast zu dem einen Foto eine tolle Beziehung oder du hast da einen Stuhl, der bedeutet das und das für dich. Das heißt, dein ganzer Körper reagiert ja auch auf deine Bude, sag ich mal so, ne? Und
Ja.
ja, und warum sollst du nicht auch reagieren können? Ne? Ja, warum nicht? Also ich persönlich, ich glaube an gute Geister. Das will ich
Ja.
mir auch nicht nehmen lassen.
Ja.
Also ich glaube einfach an was Gutes.
Du, man sagt ja auch, ich glaube, du bist von allen guten Geistern verlassen.
Ja, siehst
Ja, das
du?
gibt es ja richtig auch
Ja.
im. Er sah sie entgeistert an.
Ja.
Ja, oder
Ja.
begeistert
Ja.
sein.
Begeistert,
Die
ja. Also der
Begeisterung.
Geist steht doch eigentlich für was Gutes, kann man sagen.
Ja, wir
Ne?
reden ja dann auch vom Heiligen Geist, ne? Es
Genau.
switcht ja dann auch um in dieses christliche, ne?
Ja, sobald das wieder auf
Beseelt sein.
so eine bodenständige Kirchenebene geht, da hört es bei mir ja wieder auf. Ne? Ich bin ja dann auch lieber in höheren Sphären unterwegs.
Ich glaube, das eine könnte an sich auch ganz gut mit dem anderen. Das ist halt
Theoretisch,
dadurch,
ja,
dass
es
das
kommt
immer
aufs
so.
Bodenpersonal an, ne?
Ja, richtig, genau.
Ja.
Aber geistreich und so, ne, geistreiche, ne, wenn man überlegt, wie das
Wording.
Wording so, kann man ein bisschen unterscheiden. Das eine geht aber in das andere über und deshalb finde ich das auch sehr interessant. Ich habe ja in Bezug, ich bin ja mit meinem Hauptstadtstudio wieder aktiv, mit meiner Theatergruppe und wir wollen ja uns auch dem Mystischen zuwenden. Wir haben ja zuletzt Berlin Stadt der Dämonen, hieß ja
Bist
unser
du echt
letztes
im
Stück.
Thema?
Richtig. Und da ging es ja eher so um dieses, was alles so für Indizien da sind, dass Berlin so eine verwundete Stadt ist, ne?
Mhm.
Aber letztendlich ist das genau das, was ich in Berlin so spannend finde. Ja, diese Stadt, die so eine krasse Brüche. Energie hat.
Ja, die Brüche einfach, ne?
Die Brüche und auch eben diese Energie, der du dich kaum entziehen kannst, muss ich sagen.
Ich glaube, der Puls ist auch ein bisschen schneller einfach, ne? Weil sich das wahrscheinlich auch da alles so torpediert einfach, ne? Dass da geistreiche Leute dann hinziehen. Warum bin ich nicht da? Und dass sich das einfach potenziert, ne? Weil da andere Leute dann vielleicht wieder wohnen, was natürlich und auch so stadtteilabhängig viele, vielleicht ist.
Das ist in Berlin auch alles los gewesen. Ja. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und natürlich war in Berlin auch viel los um die Jahrhundertwende mit diesen Seancen. Und da habe ich mich so ein bisschen mal mit beschäftigt und habe mir von Hugo Friedländer Bücher besorgt. Der war Gerichtsreporter. Und der hat das alles aufgeschrieben und da gibt es halt auch ganz viele Themen, wo Leute verknackt wurden, weil sie Seancen abgehalten haben. Und da auch ganz viele Menschen waren aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten und eben Bilder, da siehst du halt immer die Leute an dem Tisch, ne?
Ja.
Mit diesem, wie heißt dieses Board? Ich habe das Vichra. Hier auch.
Vichra.
Ja.
Irgendwas ist das mit dem A, mit dem Buchstaben?
Mit diesen ganz vielen Vokale.
Vichra wird das ausgesprochen.
Ach ja, 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 richtig, aber total anders geschrieben. Ja. Genau, genau. Da sitzen die dann halt ja, nein ne, und befragen dann halt die Geister und die Tische heben sich und so. Wo wir so heute sagen, ja, wo ist der Trick?
Ja, haben die der eine hebt die mit dem Oberschenkel so hoch.
Ja, ja, genau, oder wackelt so ein bisschen. Ja. Und das ist halt etwas, was damals komplett als Phänomen, und du siehst halt die Bilder, wie die halt irgendwie im Raum mit diesem Tisch hantieren, der halt unter der Decke hängt. Ja,
ja. Ja, ja, das können ja auch physikalische Energien einfach sein. Wenn so viele Leute das auch wollen, ne, dass der Tisch sich bewegt, wer weiß, was die unbewusst auch anstellen, damit er sich bewegt. Ne? Das ist doch genauso, wenn du ängstlich, ich sag mal, du gehst jetzt ängstlich irgendwo durch einen dunklen Flur und erwartest irgendwas, ne? Und auf einmal tippt dich irgendwas hinten an und du hast dich einfach selber nur gestoßen an der Ecke oder so, dann bist du doch auch total, weil du eben auch damit rechnest oder weil du so, ne?
Ja, und Rosemary's Baby, weiß ich noch, als ich den Film gesehen hatte. Ja. Also wenn ihr irgendwas mal selber zu Hause materialisieren wollt, guckt euch erstmal Rosemary's Baby an. Natürlich gibt's heute noch wahrscheinlich krassere Sachen. Aber ich fand das damals sehr beeindruckend.
Ich fand das auch sehr beeindruckend, zumal das ja erst alles so stinknormal daherkommt und nachher zeigt sich erst, wie schlimm es wirklich ist, ne?
Und Polanski hat auch, na jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen weit, wenn wir sagen, er hat das Negative angezogen, aber ihm ist ja dann real, nicht ihm persönlich, aber ne, im Umfeld, diese gruseligen Sachen passiert. Ne?
Ja.
Und auch er hat dieses Thema mit dem sexuellen Missbrauch, also da ist schon ordentlich was los. Ne?
Tanz der Vampire auch, ne?
Genau, er hatte auf jeden Fall immer in diese Richtung, nicht immer, aber das war auf jeden Fall eine Stärke von ihm, dass er sowas zeigen konnte und dramatisieren konnte.
Das ist so gruselig. Ich meine, wir haben das ja schon mal gesagt da mit der Sharon Tate, aber dass die nun genau in dem Moment dieses Haus da quasi mieten, wo eigentlich dieser Musikproduzent damals eigentlich drin wohnen sollte und die sind zufällig da und die Sekte dackelt da zu denen und sticht die alle ab.
Und du, wen hast du als Protagonisten von Rosemary's Baby? Mia Farrow, die ja wiederum diese ganz viele Missbrauchsthematik mit Woody Allen erlebt hat.
Da rieselt es mich gleich. Was stellst du für Zusammenhänge her, du? Oh.
Ja, und ich wollte schon sagen, John Carpenter, wie heißt der John? Dieser gut aussehende Regisseur.
Weiß ich nicht. Worum geht's?
Der ist so an Alkohol so früh gestorben. Der hat die Hauptrolle gespielt. Der war der Protagonist. Jetzt muss ich hier mal, während wir sprechen, googeln.
Ja, das.
John Cassavetes. Ah. Das war ja so ein toller Regisseur. Der hat ja diese sehr interessanten Filme gemacht. Und er ist gestorben. Und Ruth Gordon hat mitgespielt, was man nicht vergessen darf. Und Sharon Tate hat auch mitgespielt.
Was, bei Rosemary's Baby?
Ja, hier, pass auf. Besetzung.
Jetzt decken wir aber wirklich auf hier.
Also Ruth Gordon war diese wundersame ältere Frau, die da noch mit dem Handschuh und so.
Ist denen denn was passiert? Der Ruth Gordon.
Nee, Ruth Gordon. Naja, gut, nee, das passt nicht richtig. Ruth Gordon ist diese wunderbare Hauptdarstellerin kennst du das, wenn man Angst hat, immer, es fällt einem was nicht ein und dann fällt es einem nicht ein? Die war auch Autorin, die hat Ehekrieg zum Beispiel, Katharine Hepburn hat die das Drehbuch geschrieben und die war ja Hauptdarstellerin von einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Harold und Maude.
Ja, der schön.
Die Maude, das war die Maude. Das passt jetzt nicht
ach,
so richtig, dass die...
Ach, die kleine,
und das ist die wundersame Alte bei Rosemary's Baby. Aber wenn ich ehrlich bin, Sharon Tate ist hier auf einer Besetzungsliste geführt, aber ich habe keinen Hinweis...
Ach, die war bestimmt eine von denen, die da mit am Tisch stand irgendwann.
Ja, oder die, genau, die diese Teufelsaustreibung mitgemacht hat.
Genau, da war die wahrscheinlich noch völlig unbekannt. Übrigens will ich jetzt noch mal was ganz Faktisches liefern. Wenn ihr da hinfahren wollt und euch das Haus angucken wollt, online buchen kostet je nach Führung $14 bis $70. Und am besten soll es sein, die Taschenlampenführung oder wenn man direkt an Halloween dahin fährt. Das soll richtig toll sein. Ja, es gibt auch ganz viel, habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Ich kannte das auch vorher schon, das Haus, aber hatte das nicht mit der Witwe in Zusammenhang gebracht. Es gibt unzählige YouTube-Dokumentationen und ich werde euch in die Shownotes nochmal das ganz tolle Interview mit dem Walter von Lukadu reinsetzen, weil das war von SWR Sternstunde Philosophie und da wird er halt da gelöchert über, was ist Spuk. Und das finde ich richtig interessant, das setze ich in die Shownotes für euch.
Darf ich dir noch was sagen?
Ja.
Im selben Jahr wie Tanz der Vampire hat Sharon Tate einen Film gedreht und der hieß Die schwarze 13.
Oh, Ina, über deinem Kopf ist wirklich ein Schatten gerade gewesen. Was ist das? Oh, ich habe Angst vor dir. Oh, nein, du bist echt die des Teufels rechte Hand, was Recherche angeht.
Naja, ich habe manchmal ein bisschen Glück. Also manchmal ist das einfach so, dass sich die Dinge ergeben. Aber ich finde das sehr lustig.
Das ist eine sehr komische Folge. Ich habe wirklich richtig, meine Haare haben sich richtig aufgestellt vorhin. Und dann habe ich eben Geräusche gehört, bis ich gemerkt habe, mein Sohn guckt da oben laut Netflix.
Was, frag ihn mal, was er geguckt hat.
Ja, bestimmt nicht Pillow Talk.
Ah, jetzt, oh mein Gott, jetzt macht sie jetzt. Oh, so elegant, den kleinen Step.
Ja.
Ja.
Also, der hört nicht Red Pack und der hat auch nicht Pillow Talk geguckt.
Ja.
Was machen wir nächstes Mal, Frau Freiwald?
Red Pack wäre Frank Sinatra, der hier bei uns einfach so eine, den haben wir einfach mal benutzt als männliches Pendant zu Doris Day.
Genau.
Und die Idee kam von dir, insofern musst du das jetzt eigentlich anteasern.
Ja, und zwar, wir recherchieren ja immer hart in allen Foren, kann man sagen. Und da bin ich bei einer Seite gelandet, die heißt fembio.org. Das ist so eine feministische Seite, wo ganz viele interessante Frauen, die weniger berühmt oder ganz berühmt waren, genannt werden. Und da war eine Frau, die hat einen tollen Blog geschrieben und die Überschrift dazu hat mich inspiriert zu der Folge, die nächstes Mal kommt. Und der Titel lautet, warum, oh Gott, wie heißt der denn nochmal? Warum, wie heißt der Sänger? Warum Frank Sinatra und nicht Doris Day? So, die Frage hat sich vor ihr noch niemand gestellt und das fand ich so interessant. Und wir sind beide Doris Day-Fans, wir mögen gerne die Filme und sowas. Und da können wir es endlich mal verwursten. Wir gucken uns mal an, was Doris Day gemacht hat, wie ihre Karriere verlief und warum Frank Sinatra so lange weiter am Ball geblieben ist und was ist da auch mit Mafia-Verstrickungen und so. Und ach, wo kommt der Erfolg her? Und überhaupt.
Ja, das wird genau. Gut. Letztendlich ist einer der Punkte das Networking. Ja, ja, wie Männer protegiert wurden und Frauen nicht.
Ja.
Also insofern ist es auch soziologisch interessant.
Genau. Und dass ja beide hochtalentiert waren, das steht ja außer Frage.
Ne? Ja.
Gut, ihr Lieben.
Okay.
Dann wollen wir es für heute beschließen. Also egal, was euch passiert, stellt immer eine kleine Kerze auf und eine weiße Blume, macht das Fenster mal auf und räuchert ein bisschen Salz in die Ecken und viermal klatschen.
Und abends die Füße baden.
Ah, ja, und hüllt euch in güldenes Licht. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.